Und ich möchte jetzt in der Andacht, in der Predigt mit euch darüber nachdenken, wie könnte denn dieses Ostergeschehen, dieses Passionsgeschehen aus Jesus Perspektive ausgesehen haben? Und ich habe mir dazu die 7 Worte Jesu am Kreuz ausgesucht. Also die finale Etappe dieses Dramas, dieses Geschehens, wie Jesus am Kreuz hängt und dort eben zu den umliegenden Menschen, aber auch zu uns in unsere heutige Zeit spricht. Diese Worte am Kreuz, die sind uns in den Evangelien überliefert. Und das Interessante ist, dass diese Worte nur in einem Evangelium vorkommen. Bis auf eine Ausnahme, es gibt ein Wort, das kommt sowohl bei Matthäus als auch bei Markus vor. Aber wir sehen hier, dass die Evangelisten einfach eine ganz unterschiedliche Perspektive einnehmen und auch verschiedene Dinge einfach betonen, die ihnen da in diesen Stunden, die Jesus am Kreuz hang, wichtig ist und mit ihnen auch etwas gemacht haben. Also wir sehen jetzt hier gleich verschiedene Akzente der verschiedenen Erzähler. Und ich werde diese 7 Worte am Kreuz in der traditionellen Reihenfolge behandeln. Es ist so, dadurch, dass sie in den verschiedenen Evangelien überliefert sind, man weiß nicht ganz genau, was war jetzt zuerst und was war am Ende. Es gibt eine gewisse logische Reihenfolge. Und da gibt es eben eine kirchliche Tradition, die eben diese Worte sortiert. In der Vorbereitung und in der tieferen Behandlung dieser Worte ist mir aufgefallen, so jetzt in meiner jetzigen Lebenssituation, einige sind für mich ganz aktuell und die sind in meinem Leben gerade dran. Und einige, die sind irgendwie für mich weit weg und die haben jetzt so mit meinem jetzigen Leben nicht so viel zu tun. Ich merke, dass das auch in anderen Phasen meines Lebens anders war und vielleicht werden auch Phasen kommen, wo sich das ändert. Also von daher möchte ich euch damit sagen, es gibt vielleicht jetzt das ein oder andere Wort, wo ihr sagt, ja wow, das macht was mit mir, das spricht mich jetzt sehr direkt an. Und andere, die sind jetzt vielleicht für euch irgendwie weiter weg, mit denen können wir vielleicht nicht so viel anfangen. Aber ich hoffe, dass für jeden von euch etwas dabei sein wird. Ja, fangen wir mit dem ersten Wort an. Tofu, du musst jetzt mal klicken. Ja, genau. Lukas 23, Vers 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und man muss sich mal die Situation versuchen zu vergegenwärtigen, in der Jesus ist und diese Worte spricht. Er wird misshandelt, er wird gefoltert, er wird verspottet, er wird verhöhnt, er wird missachtet. Und in dieser Situation spricht er diesen Satz. Und meine erste Frage, als ich das sah, dachte ich, Jesus, wussten die wirklich nicht, was die da taten? Am Kreuz hang ja ein, ja, ich weiß nicht, ob das ein Zettel war, ein Papyrus, da hang ja ein, da war ja der Schriftzug, dies ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Das hat Pilatus da hinschreiben lassen. Und kurzer zeitlicher Sprung, nachdem Jesus gestorben war, sagt der römische Hauptmann, der da am Kreuz stand, er hat ja dann bekannt, wahrlich, das ist Gottes Sohn gewesen. Also das scheint doch schon so zu sein, dass zumindest einige wussten, was sie da tun. Also das war jetzt nicht die pure Unschuld, die da Jesus begegnet. Das ist doch unfassbar. Wie kann Jesus so etwas sagen? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mal abgesehen, also wir können das nicht nachempfinden, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie es mir da ging, mal abgesehen davon, dass ich unheimliche Qualen hätte und Schmerzen. Ich würde wahrscheinlich fluchen, schimpfen, schreien, jammern, aber garantiert nicht für die Peiniger und Folterer neben mir beten. Garantiert wäre das Letzte, was mir in den Sinn käme. Aber Jesus ist hier irgendwo auch total konsequent. Ja? Er setzt das um, was in der Bergpredigt gefordert hat. Ja? Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und hier regt sich jetzt der nächste Widerspruch. Moment mal, also muss ich wirklich allen vergeben? Es ist ja das eine, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt oder wenn mich mal jemand nicht grüßt oder ne, so Kleinigkeiten, so die im Alltag passieren. Denken wir jetzt mal so an Extremfälle wie Vergewaltiger, Kinderschänder, Kriegsverbrecher, Massenmörder, Drogenhändler und so weiter und so weiter. Also denen kann ich doch unmöglich vergeben. Das geht auch gar nicht. Interessante Sache hier in diesem Satz ist, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen Überinterpretation ist dessen, was Jesus sagt, aber Jesus kann den anscheinend auch nicht vergeben, weil er sagt ja nicht, ich vergebe euch, sondern er bittet Gott, den zu vergeben. Das finde ich eine sehr interessante Sache. Diese Last des Vergebens, die ruht nicht auf unseren Schultern, sondern Jesus gibt das an Gott ab. Das finde ich schon eine sehr interessante Sache. Und dies führt mich zum letzten Punkt in diesem Wort Jesu, nämlich die Frage, wen meint denn Jesus eigentlich hier mit Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Waren das diese nur die umstehenden Leute dort oder waren das vielleicht auch wir Menschen allgemein, die so vor uns hinleben und die manchmal hierhin abbiegen und dorthin? Bezog sich das wirklich nur auf die römischen Soldaten und auf Judas, der ihn verraten hat und auf die Menschenmenge, die da in seine Richtung schrie, oder ist das vielleicht auch irgendwie so ein Wort Jesus so allgemein an uns, ne? Und eine Frage, die ich euch hier zum Mitdenken mitgeben möchte, Tofu, du musst nochmal klicken, vielen Dank, habt ihr schon einmal erlebt, wie befreiend es für eine gestörte Beziehung sein kann, vergeben zu können? Oder das auf Gott zu werfen, zu sagen, Gott, kümmer du dich drum, vergib du das. Ja? Zweites Wort Jesu, Lukas 23, Vers 43. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vielleicht noch kurz zur Situation, was ist da los? Also Jesus wurde ja nicht allein gekreuzigt, sondern da hang noch einer zu seiner Rechten und einer zu seiner Linken. Das waren zwei Verbrecher. Und an sich könnte man sagen, ja, also die Ausgangssituation für diese beiden Begleiter da, Gefährten Jesu, ist sehr ähnlich. Aber deren Reaktionen auf die Situation sind ganz gegensätzlich. Also die könnten unterschiedlicher nicht sein. Der eine, der flieht sich in den Sarkasmus und sagt hier, also Jesus, wenn du wirklich der Messias bist, der Retter, dann steig doch vom Kreuz herab, rette dich und rette auch uns gleich mit. Also ich habe das Gefühl, der setzt darauf, dass das sowieso nicht passiert und er sucht irgendwo so seine Selbstbestätigung in der Verzweiflung. Er weiß, wo es lang geht und er wird sich bis zur letzten Sekunde darin treu bleiben. Das ist eigentlich ein sehr moderner Gedanke. Ne? Ich denke so an das Lied I Did It My Way. Er zog es durch bis zum Schluss auf seine Art. Und der andere, der da neben Jesus gekreuzigt wird, der reagiert ganz anders in einer demütigen Form. Er sagt, ja, also wir zwei, wir hängen hier zurecht. Wir haben wirklich was Schlimmes getan. Wir wissen nicht was, ja, aber es war etwas, das zur damaligen Zeit die Todesstrafe nach sich zog und er sagt, ich hänge hier zurecht, ich bin schuldig und das habe ich jetzt davon. Na, das war vielleicht eine Kleinigkeit, die er falsch gemacht hat oder eine größere Sache, auf jeden Fall, er bereut das anscheinend. Er hat von sich jetzt kein Bild mehr vor Augen, was er irgendwie hochhalten muss. Er hat alle seine Masken abgelegt, die sind gefallen. Er bekennt seine Schuld und nimmt die irdische Strafe, die darauf folgt, auf sich. Und ganz spannend, sein Blick richtet sich auf Jesus und er sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was für ein Bekenntnis am Kreuz. Ich meine, diese Person leidet da auch Todesqualen, hat Schmerzen. Wir wissen es nicht genau, ich vermute mal, auch der wird von der umhergehenden Volksmenge verhöhnt, verachtet, verlacht. Ja, und er ist noch zu so einem Bekenntnis am Kreuz in der Lage. Frage an euch an dieser Stelle. Tofu, nochmal klicken bitte. Dankeschön. Wo erlebt ihr in eurem Leben einen Vorgeschmack auf das Paradies? Wann oder wo fühlt ihr euch dem Paradies besonders nah? Das dritte Wort vom Kreuz, was ich mit euch anschauen möchte, steht in Johannes 19, Vers 26 und 27. Also wir springen jetzt hier in ein anderes Evangelium. Und da sagt Jesus zu ja, seinen Freunden und zu seiner Familie, die da am Kreuz stehen. Siehe, das ist dein Sohn. Siehe, das ist deine Mutter. Also er spricht hier seine Mutter Maria an und Johannes, von dem es heißt, es war Jesu Lieblingsjünger oder ein Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Ja, ich bin jetzt ja auch junger Vater, ne? Unsere Kinder sind 3,5 und 1,5 und ich glaube, wenn ich mir das vorstelle, ich würde eines meiner Kinder verlieren, ich glaube, das ist für Eltern so die schlimmste Erfahrung, die einem passieren kann, ein eigenes Kind sterben zu sehen und beisetzen zu müssen. Diese Umkehrung der natürlichen Reihenfolge, dass die Kinder vor den Eltern sterben. Ich glaube, das ist so mit das Schlimmste, was passieren kann. Und leider wird uns nicht berichtet, was im Inneren von Maria da passiert und wie es in ihr zuging. Ja? Aber anscheinend ist es so, Maria hätte ja auch wegrennen können und hätte sich das ersparen können, das alles mit anzusehen und miterleben zu müssen. Sie hätte irgendwo in Jerusalem oder ganz weit weg sein können, aber sie möchte das anscheinend sehen, möchte da sein, möchte mit ihrem Sohn auch in diesem schrecklichen Moment verbunden sein. Und Maria gelingt hier eine für mich sehr spannende Balance zwischen irgendwo loslassen, ja, ihren Sohn loslassen, aber auf der anderen Seite ganz nahe bei ihm sein. Sie stand wenige Meter, möglicherweise direkt unter dem Kreuz. Ja, und dann ist da noch eben Johannes, den Jünger, den Jesus lieb hatte, besonders lieb hatte. Und diese beiden begegnen sich da unter dem Kreuz. Und diese Jesus-Begegnung am Kreuz hat für beide sofort Konsequenzen. Denn später im Johannesevangelium kann man lesen, dass eben Johannes die Maria in sein Haus aufgenommen hat. Also man muss jetzt hier ein bisschen spekulieren. Vermutlich war zu dem Zeitpunkt Josef schon gestorben. Also Maria war eine Witwe und war dann sozusagen dankbar, dass es da jemanden gab, der sie zu sich aufgenommen hat. Meine Frage hier an euch. Welche Menschen haben euch in eurem Glaubensleben gestärkt? Habt ihr selbst andere geprägt? Das vierte Wort am Kreuz, das ist jetzt ein Wort, das einzige, was in zwei Evangelien überliefert ist, nämlich Matthäus 27, Vers 46 und Markus 15, Vers 34. Ein sehr bekanntes Wort. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das Interessante bei diesem Wort ist, dass es ein Zitat Jesu aus dem Psalm 22. Und ich gehe davon aus, die Menschen zur damaligen Zeit konnten sehr viele Dinge auswendig lernen. Also ich bin jemand, ich tue mich sehr schwer damit, Sachen auswendig zu lernen. Aber die Menschen damals, es gab ja noch nicht so viele Bücher und diese Dinge, die haben sehr viel auswendig gelernt. Und vermutlich kannte Jesus diesen und andere Textstellen auswendig. Und es ist interessant, mal den Kontext zu lesen. Und ich möchte euch jetzt einige Verse aus diesem Psalm 22 vorlesen, um mal zu gucken, in welchem Kontext steht denn dieser Vers. Und wir wissen nicht, ob Jesus nur diesen Vers gebetet hat oder vielleicht noch mehr aus dem Psalm oder ob er auch dazu gar nicht mehr die Kraft hatte. Aber ich glaube, dieser ganze Psalm, der ist sehr bedeutungsvoll. Deshalb möchte ich euch den hier vorlesen. Also es beginnt eben mit diesem Wort Jesu. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotteten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Ich bringe jetzt an das Ende des Psalms. Dich will ich preisen in großen Gemeinden. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und dich nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Eure Herzen sollen ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren alle Weltenende und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Ihm allein werden anbeten alle Großen auf Erden, vor ihm werden die Knie sich beugen, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen, vom Herrn wird man verkündigen Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, dem Volk, das geboren wird, denn er hat's getan. Also falls ihr heute oder die nächsten Tage noch ein bisschen Zeit habt und das vertiefen wollt, empfehle ich euch mal den gesamten Psalm 22 durchzulesen. Und in diesem Psalm klingt eben so diese ganz typische Mischung in dem Psalm drin aus Klage, aus Bitte, aus Trauer, aus Lob und aus Dank. Und das vermischt sich teilweise und alles kommt irgendwie mit vor, was ja irgendwie, also mir wird so etwas schwerfallen. Also ich möchte entweder Gott klagen oder Gott bitten oder manchmal eben auch Lob preisen. Aber jetzt das alles so gemeinsam zu machen, es ist erstaunlich, welche Wendungen es gibt und welche Kurven und dass das doch irgendwie alles zusammengeführt wird. Frage an euch zum Nachdenken. Welche Warum-Fragen habt ihr Gott schon einmal gestellt? Habt ihr eine Antwort erhalten? Das fünfte Wort am Kreuz ist ein ganz kurzes und vielleicht auch ein ganz unscheinbares. Jesus sagt in Johannes 19, Vers 28, mich dürstet. Also Durst ist ja wahrscheinlich der forderndste Zustand, den wir empfinden können. Und ohne Wasser sterben wir nach wenigen Tagen. Also nur der Zugang zur Luft ist noch essentieller und noch zeitkritischer. Wir in unseren Breiten, wenn wir Durst haben, dann trinken wir. Aber was machen wir denn, wenn unsere Seele Durst hat? Merken wir das, dass unsere Seele Durst hat? In unserer Gesellschaft gibt es, glaube ich, einen allgegenwärtigen Durstschrei nach Erfüllung, nach innerem Frieden, nach Aufmerksamkeit, nach Erfolg, letztlich nach allen möglichen Facetten der Liebe. Stellen wir uns diesem Durst oder versuchen wir, den zu betäuben und irgendwo wegzuwischen, zu ignorieren? Zum Beispiel durch Arbeit, durch Medien, durch Konsum, durch Sport, durch Spiel oder durch Spaß. Erinnern wir uns daran, was Jesus der Samariterin am Jakobsbrunnen gesagt hat. Ich zitiere hier Johannes 4. Jeder, der dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Also er bezog sich auf Wasser, das man da aus dem Brunnen fördern kann. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Frage an euch: Wodurch stillt ihr euren Durst nach Leben? Wir kommen zum sechsten Wort am Kreuz und das ist vermutlich das bekannteste. Es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Das ist so das Wort, was gerne an Ostern in den Mittelpunkt gestellt wird, was in ganz vielen Liedern vorkommt. Das war ja auch in dem ein Lied, das wir vorhin gesungen haben. Und dieser Triumphschrei Jesu deutet an, dass diese dunkelste Stunde, dass dieses finsterste Tal jetzt durchlaufen ist. Jetzt ist der Höhepunkt des Geschehens und ab jetzt geht es wieder bergauf. In diesem Moment zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten. Die Erde bebte und ließ Felsen zerbersten. Und was ich sehr, sehr erstaunlich finde, es heißt in Matthäus 27, die Gräber öffneten sich und viele Toten standen auf und wurden zum Leben erweckt und erschienen nach Jesu Auferstehung auch den Menschen. Also hier geschehen surreale Dinge, Wunder, außergewöhnliche Naturereignisse. Und es ist eben ja, der dramaturgische und geistliche Höhepunkt der Passionsgeschichte. Und aus christlicher Sicht nicht nur der Passionsgeschichte, sondern auch der gesamten Welt- und Menschheitsgeschichte. Gott verlässt seine symbolische Wohnstätte im Jerusalemer Tempel und wohnt von nun an mitten unter uns. Alle Völker und Nationen können Gott jederzeit und überall anbeten. Es ist der Beginn des neuen Bundes. Es ist der Beginn des Christentums, wenn man so möchte. Frage an euch. Wie sieht denn euer Gottesbild aus? Seht ihr Gott als Vater, als König, als Freund, als Mutter oder habt ihr noch andere Bilder im Kopf? Wie passen diese verschiedenen Bilder zusammen? Ich komme nun zum siebten und zum letzten Wort vom Kreuz. Es ist uns überliefert in Lukas 23, Vers 46. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und auch dieses Wort ist ein Zitat aus dem Psalm, aus Psalm 31, Vers 6. Und ich möchte euch den Beginn dieses Psalms vorlesen. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zuschanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg und um deines Namens willen wolltest du mich leiten und führen. Du wolltest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. Denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Auch Jesus ist jetzt hier an der Stelle gekommen, wo er loslässt und wo er sich fallen lässt in die Arme seines Vaters und wo er ganz, voll und ganz Gott vertraut. Um das zu tun, ist eine Bereitschaft notwendig, um eben die eigenen Vorstellungen loszulassen, das eigene Bestimmen, den eigenen Wunsch zu gestalten. Also mir persönlich fällt so etwas sehr schwer, weil ich bin jemand, ich habe gern die Zügel ganz fest in der Hand. Ich bin gern mein eigener Herr und bestimme meinen Weg. Und das alles loszulassen, in Gottes Hände zu geben, oder manchmal vielleicht auch, dass wir uns anderen Menschen anvertrauen müssen, das ist schon schwierig. Was an diesem Wort interessant ist, beim ersten Wort, das wir uns eben angeschaut haben, und jetzt auch beim letzten, spricht Jesus Gott direkt als Vater an. Und diese Beziehung zwischen Gott dem Sohn und Gott dem Vater ist ja ein Grundmotiv in Jesu Leben, das sich durch das ganze Neue Testament zieht. So als Beispiel einige Stationen, als Jesus als 12-Jähriger im Tempel ist, nennt er es das Haus seines Vaters. Bei seiner Taufe kommt ja eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Als er auf dem Berg der Verklärung ist, das Gleiche nochmal. Das Vaterunser, da steckt der Vaterbegriff ja schon im Namen. Das berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und schließlich auch im Passionsgeschehen, Jesu Gebet im Garten Gethsemane, wo er sagt, aber Vater, dir ist alles möglich, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Und dieses Wort aber, das wird ja auch in den deutschen Bibeln so wiedergegeben, das ist ein Wort aus dem Aramäischen und das ist ein Kosename, ein liebevoller Kosename für Vater. Man könnte das auf Deutsch so übersetzen mit Papa oder Papi oder Vati. Also das spricht hier für eine ganz große Intimität und für eine Liebesbeziehung. Ja? Frage an euch zu diesem letzten Wort am Kreuz. Habt ihr euer Leben schon einmal ganz bewusst Gott anvertraut? Welche Auswirkungen hatte es für euer Leben? Ich Ja, wir sind jetzt am Ende dieser Betrachtung der sieben Worte vom Kreuz angekommen. Vielleicht sind einige von euch sehr, sehr nahe gehen, sehr tief gehen. Vielleicht sind einige Worte für euch weit weg. Ich habe hier auf der nächsten Folie, Dankeschön, Tof, was schon aufgemacht, habe ich nochmal diese sieben Fragen angeschrieben. Ihr könnt die jetzt noch ein bisschen angucken und betrachten. Wir werden jetzt hier eine kleine Aktion mit euch haben. Günther wird gleich nach vorne kommen und wird nochmal eine Textlesung machen zum Psalm 22. Und danach besteht eben die Möglichkeit, Günther, du wirst es gleich noch genauer erklären, eben hier zum Kreuz nach vorne zu kommen. Und wir werden in dieser Zeit diese Folie eingeblendet lassen für euch. Ihr könnt euch diesen Fragen vielleicht inspirieren, falls ihr etwas auf den Zettel schreiben wollt. Und, einen Moment. Es gibt von der christlichen Zeitschrift Aufatmen ein Sonderheft, die sieben Worte vom Kreuz. Also ihr kennt hier sofort das Thema der Predigt wieder. Ich habe auch sehr, sehr viele Gedanken hieraus entnommen. Wenn euch das jetzt angesprochen hat und ihr einige Gedanken einfach nochmal vertiefen wollt oder für euch betrachten wollt, ihr könnt gerne so ein Heft mitnehmen, die sind hier im Körbchen. Also wenn ihr nachher am Kreuz vorbeikommt, dann könnt ihr dort gerne am Körbchen vorbei und euch eins mitnehmen. Wenn ihr aber sagt, das ist mir ein bisschen unangenehm, ich möchte gar nicht nach vorne kommen, ihr könnt auch gerne nach dem Gottesdienst nach vorne kommen und euch am Körbchen bedienen. Oder aber auch draußen im Foyer, auf einem der Bistro-Tische habe ich auch noch ein solches Körbchen, wo weiterhin Hefte sind. Also nehmt euch das gerne mit, so als kleines Geschenk zu Ostern und eine Erinnerung an diese Predigt. Denn wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Gedanken eben hier draus entnommen.
Noch einmal ein Bezug zu Psalm 22. Warum? Dieses antwortsuchende, schmerzvolle, bittere, widerspenstige, anklagende, unfromme, aufsässige Warum? Jahrtausende alt und so jung wie diese Sekunde. Warum wurde dieses zerschlissene Fragewort nicht längst aussortiert? Warum gibt es das gottverlassene Warum noch immer? Ist es die Ahnung nach einem anderen heilen Leben? Ist es die Angst, verschlungen zu werden vom Schmerz? Ist es das Aufbäumen der Verzweiflung, die nach Trost schreit? Es ist menschlich, dieses Wort, zutiefst menschlich. Und zugleich gewürdigt durch den Gottessohn, der am Kreuz alle Warums der Welt, auch deine, hinausschrie, sodass die Erde erbebte und der Himmel zitterte. Mein Gott, mein Gott. Wir kommen nun langsam an das Ende unseres Ostergottesdienstes. Ich komme noch mal zurück auf die Osterkarten. Die habe ich bekommen. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Ein Wort von Dietrich Bonhoeffer. Und wer so seinen Lebensweg kennt, der weiß, was er erlebt hat, dass er im KZ dann gestorben ist. Aber wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Und unten Ostern, das Grab ist leer, weil Jesus lebt. Wir feiern Ostern. Denn Ostern bedeutet, dass Gott sich uns Menschen zuwendet in Jesus Christus. Ostern, das sind Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Gott will sich durch dieses Geschehen mit uns Menschen auf eine besondere Weise verbinden. Bevor wir gleich zum Schluss gemeinsam das Vaterunser singen, bitte ich den Raphael, einen Segen auch auszusprechen und noch einmal nach vorne zu kommen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.